Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ist es euch auch schon so ergangen wie Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal? Manchmal erzähle ich einem Bekannten, wo mich oder einem Freund ein Zipperlein drückt. Und dann antwortet mir der oder die Bekannte, ach, das hat ein Bekannter von mir auch. Der Arzt hat dann die und die Medikamente verschrieben und das gemacht. Das hat ihm ganz toll geholfen. Musst du genauso machen, wirst schon sehen. Wenn ich solchen gut gemeinten Ratschlägen Folge leisten würde und das auch noch den Medizinern erzählen, die ihr gleich bei uns hören könnt, die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Der medizinische Fortschritt wird in den kommenden Jahren weiter rasch voranschreiten. Wir haben das Problem des voreiligen Fortschritts.
Der Fortschritt in der Medizin ist einfach rasant.
Wir wissen, die moderne Medizin ist leider vor Modeerscheinungen nicht geschützt.
Wenn ein Mensch zu einem Arzt geht, dann möchte er einen Rat.
Wie kann das Wissen für die medizinische Handlung genutzt werden? Hauptsache, ich bin geholfen.
Eine Medizin, eine Wirkung und die immer erfolgreich. Bis heute ist das nichts als ein Traum in der dafür zuständigen Wissenschaft. Professor Urban Wiesing wird uns das jetzt intensiv erläutern. Er wird darüber sprechen, dass neues Wissen in der Medizin erstmal gar nichts nützt, sondern dass noch viel mehr dazukommen muss, ehe sie überhaupt wirken kann. Und selbst dann wirkt sie bei dem einen ganz anders als bei dem anderen oder überhaupt nicht oder sogar gefährlich. Kennen wir doch alles, sagen wir Pseudomediziner an dieser Stelle ganz schnell. Doch stopp! Der Medizinethiker Wiesing zieht hier ganz schnell die Reißleine. Gibt's ihn überhaupt, den viel zitierten medizinischen Fortschritt, fragt er sich und fragt er uns?
Ich möchte meine Überlegungen zum Fortschritt in der Medizin mit zwei grundverschiedenen Äußerungen zum Thema eröffnen. Zum Thema Wissenschaft im Jahre 2030 sagte unlängst Axel Haverich, seines Zeichens Chirurg, ich zitiere, er forderte insbesondere die pathophysiologische Erforschung von Volkskrankheiten und fügte hinzu, ich zitiere, aus diesen Erkenntnissen werden sich zwanglos auch neue diagnostische und therapeutische Verfahren ableiten. Man achte auf das Adverb zwanglos. Dieser Prognose möchte ich eine Äußerung zur jüngsten Vergangenheit der Medizin gegenüberstellen, die sich auf ein Renommierprojekt bezieht, die Hirnforschung. Präsident Bush Senior hatte 1990 eine Decade of the Brain ausgerufen. Die EU folgte mit einem milliardenschweren Forschungsprogramm Human Brain Project. Diese enormen Forschungsanstrengungen haben im Jahre 2014 laut Matthias Berger, damaliger Psychiatrie-Ordinarius in Freiburg, keine einzige neue psychiatrische Therapie hervorgebracht. Ich zitiere, hier konnten bislang aus keiner der intensiv betriebenen Disziplinen Genetik, Epigenetik, Molekularbiologie, Bildgebung und Elektrophysiologie Erkenntnisse gewonnen werden, mit deren Hilfe im Alltag tatsächlich eine spezifische oder effektivere Therapie ausgewählt werden kann. Zitat Ende. Lediglich bei störungsspezifischen Psychotherapien und der Versorgungsforschung gäbe es patientenrelevante Fortschritte, die aber allesamt ohne die Erkenntnisse aus den Decades of the Brain gemacht wurden. Die beiden Äußerungen widersprechen sich diametral. Die erste Äußerung vertritt den Fortschrittsoptimismus moderner Wissenschaften. Die letzte Äußerung ist wohl skeptischer. Der Fortschritt ist wohl nicht zwanglos eingetreten. Grund genug, sich dem Fortschritt zu widmen. Dabei fällt sofort auf, dass sich im Begriff Fortschritt mehrere Aspekte bündeln, die es auseinanderzuhalten gilt. Zum einen ist der Begriff stets ein Wandel. Mit dem Begriff ist ein Wandel angesprochen, eine Veränderung. Es bleibt eben gerade nicht so, wie es ist, sondern in räumlicher Metaphorik, man bewegt sich. Zum anderen ist der Begriff zuallermeist wertend. Man schreitet fort und zwar nicht irgendwohin, sondern in die richtige Richtung. Was durch das Voranschreiten kommt, ist besser. Um das aussagen zu können, dass das Voranschreiten in der Tat besser ist, was dann kommt, bräuchte man allerdings einen wertenden Maßstab. Es bedarf stets eines Grundes, warum etwas, das der Veränderung entsprungen ist, gut oder besser sein sollte als das vorherige. Man kann auf ein wertendes Kriterium nur verzichten, wenn durch eine Geschichtstheorie belegt sein sollte, dass die Veränderungen in der Wissenschaft, in unserem Falle in der Medizin, stets in eine Richtung gehen und die Resultate immer besser sind. Wenn Neues aufgrund von historischen Gesetzmäßigkeiten immer gleich besser sein sollte, dann könnte man auf eine Bewertung des Neuen verzichten. Nun, die Erfahrung mit den vermeintlichen wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten des Geschichtsverlaufs im 19. und 20. Jahrhundert lassen aber davor zurückschrecken, die Wertung der Veränderungen, also die ethische Frage, durch eine Geschichtsphilosophie zu ersetzen, auch in den Wissenschaften. Man darf getrost daran zweifeln, dass etwas zwangsläufig besser ist, nur weil es einer Veränderung entsprungen ist. Verzicht auf eine Geschichtsphilosophie als Ersatz für die Ethik zwingt dann freilich zum Urteil im Einzelfall. Man kann sich nicht mehr auf Gesetzmäßigkeiten verlassen, sondern muss stets fragen, ist das Neue in dieser Wissenschaft tatsächlich ein Fortschritt? Und anhand welchen Kriterium kann man das beurteilen? Woher kommt das Kriterium? In der Medizin ist das vergleichsweise einfach zu finden, sofern man sich nur auf einem gewissen Niveau der Abstraktion aufhält. Die Medizin definiert sich als eine praktische Disziplin seit jeher über ein Ziel, nämlich sie soll kranken Menschen helfen, sei es durch Vorbeugen, Heilen oder Lindern. Oder, wie man es im Ruhrgebiet so treffend zu formulieren weiß, Hauptsache, ich bin geholfen. Das ist das normative Kriterium. So, und wenn es der Medizin gelingt, kranken Menschen besser zu helfen, dann ist das in einem gewerteten Sinne ein Fortschritt. Soweit so gut. War es das jetzt zum Thema Fortschritt in der Medizin? Nein, wir stehen erst am Anfang der Schwierigkeiten. Denn die Frage ist, wie gelingt es der Medizin, ihr genuines Ziel, nämlich Hilfe für kranke Menschen, zu erreichen? Diese ganz schlichte Frage führt umgehend zu äußerst komplizierten wissenschaftstheoretischen Schwierigkeiten. Denn das wohl alles entscheidende Kriterium, die Hilfe für kranke Menschen, lässt sich nur erreichen, wenn man handelt. Es muss der Medizin primär daran gelegen sein, effektiv, zweckgerichtet zu handeln. Dazu nutzt sie Wissen, übrigens höchst erfolgreich, wie wir alle wissen. Doch alles Wissen dient ihr nur als Hilfsmittel zum Handeln. Weil die Medizin kranken Menschen helfen will, kann sie schwerlich ihr Leitziel auf Erkenntnisgewinn begrenzen. Es kann nicht sein, dass die Medizin nur Erkenntnisse gewinnen will, sondern sie muss effektiv handeln. Fortschritte bezogen auf das genuine Ziel der Medizin gibt es eben nicht durch alleinigen Erkenntnisgewinn. Damit gelangt man zu wissenschaftstheoretischen Unterscheidungen, die letztlich auf die antike Unterscheidung zwischen Episteme und Techne zurückgehen. Einer Episteme geht es um theoretisches, verallgemeinertes Wissen und einer Techne um praktisches Können im Einzelfall. Um als praktische Disziplin, als Techne, und ich glaube, die Medizin ist in der Tat eine Techne, begründete Handlung zu reagieren, brauchen wir Wissen, aber dieses Wissen hat nur eine Dienstleistungsfunktion innerhalb der Techne. Und damit stoßen wir auf zwei Probleme. Erstes Problem: Das benötigte Wissen ergibt sich nicht mehr von selbst aus den ärztlichen Handlungen, sondern es muss durch Forschung eigens methodisch höchst aufwendig erarbeitet werden. Es fällt nicht vom Himmel. Dadurch differenziert sich das Gebilde Medizin in unterschiedliche Bereiche. Auf der einen Seite die ärztliche Praxis und auf der anderen Seite die biomedizinische Forschung. Auch wenn die biomedizinische Forschung nicht der Forderung unterliegt, unmittelbar kranken Menschen zu helfen, so stehen doch ihre Produkte zumindest mittelbar unter genau dieser Forschung. Es soll medizinisches Wissen generiert werden, das dann doch bitteschön hilfreich sein wird. Die Erkenntnisse sollen mehr oder weniger vermittelt, kurz-, mittel- oder langfristig dazu beitragen, kranken Menschen durch Handlungen effektiver helfen zu können. Die biomedizinische Forschung steht somit in einem Dienstleistungsverhältnis zur praktischen Medizin. Sofern es sich nicht um reine Grundlagenforschung handelt, ist die medizinische Forschung kein Selbstzweck, sondern in unterschiedlicher Nähe an die praktische Aufgabe der Medizin gebunden. Man mag und man soll der medizinischen Forschung zwar die Freiheit zugestehen, ihre Mittel und Wege selbst zu bestimmen, das scheint mir nur klug zu sein, ihre Ziele stehen ihr allerdings nicht zu Gebote. Letztlich soll das Wissen dazu beitragen, kranken Menschen zu helfen, sonst wäre es eben nicht medizinische Forschung, dann wäre es etwas anderes. Zweites wissenschaftstheoretisches Problem: Wie kann das Wissen für die medizinische Handlung genutzt werden? Die beliebte Antwort lautet, wir haben es gehört, man muss nur entsprechend Wissen haben, dann ergeben sich zwangslos erfolgreiche Handlungen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Und die Umsetzung von Wissen in Handlung ist alles andere als trivial. Das möchte ich an einer Unterscheidung erläutern, die auf Mario Bunge zurückgeht. Er unterscheidet zwischen nomologischen und nomopragmatischen Aussagen sowie technologischen Regeln. Fangen wir an mit einer nomologischen Aussage. Sie enthält eine Aussage über gesetzmäßige Zusammenhänge. Beispielsweise, das Hormon Insulin reduziert Blutzucker. Diese Aussage unterliegt dem Kriterium der Wahrheit. Es ist eine allgemeine Aussage, sie bezieht sich nicht auf eine konkrete Situation. Diese Aussagen werden im Augenblick in der Medizin gegenwärtig vor allem in Laboren, also unter künstlich hergestellten, idealisierten Bedingungen gewonnen. Eine nomopragmatische Aussage, also nicht nomologische, sondern nomopragmatische Aussage hingegen bezieht sich auf eine Handlung, nomopragmatisch, die etwas beeinflussen, etwas verändern will. Von daher unterscheidet sie sich von einer nomologischen Aussage. Ein Beispiel wäre, die Gabe von Insulin subkutan unter die Haut reduziert den Blutzucker. Nomopragmatische Aussagen besitzen eine erweiterte Bedeutung zu nomologischen Aussagen. Denn es sind weitere zusätzliche Informationen zu berücksichtigen. Handlungen, insbesondere in der Medizin, greifen ja zumeist in einen größeren Zusammenhang ein, in einen Organismus. Sie beeinflussen weitere Faktoren, so zum Beispiel auch die Insulingabe in einem Organismus. Und es muss geklärt werden, wie beispielsweise das Insulin gegeben wird, subkutan oder wie auch immer. Eine technologische Regel ist, und jetzt kommen wir zum dritten, nämlich technologische Regel, nomologische Aussage, nomopragmatische Aussage, technologische Regel. Eine technologische Regel ist nicht mehr, wie die beiden zuvor erläuterten Aussagen, erklärend, sondern anweisend, instruierend. Es soll etwas getan werden. Beispiel, wenn erhöhter Blutzucker reduziert werden soll, dann gebe man Insulin subkutan. Auch dazu sind weitere Informationen notwendig als zu einer nomologischen oder zu einer nomopragmatischen Aussage. Die weiteren Umstände der Intervention sind zu klären, wie verhält es sich mit der Gabe dieses Medikamentes bei unerwünschten Wirkungen und erwünschten Wirkungen, die stets zu berücksichtigen sind. Überdies stehen technologische Regeln immer in der Praxis im Verhältnis zu anderen Optionen. Gebe ich Insulin oder könnte ich nicht vielleicht auch eine andere technologische Regel anwenden? Gerade beim Blutzucker gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das heißt aber, dass technologische Regeln ganz anderen Kriterien unterliegen als nomologische oder nomopragmatische Aussagen. Es geht bei technologischen Regeln nicht mehr darum, ob sie wahr sind, sondern inwieweit sie tauglich sind, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie unterliegen dem Kriterium der Wirksamkeit und nicht dem Kriterium der Wahrheit. Dabei stellen sich ganz praktische Fragen, die weit über die Fragen des Labors hinausgehen. Ist die technologische Regel verlässlich? Ist sie gut realisierbar? In welchem Maße, unter welchen Umständen ist sie in der Praxis umsetzbar? Oder ist sie alltagstauglich? Ist sie akzeptabel? Ist sie anwendbar? Kommt sie vielen Menschen zugute oder weniger? Und nun komme ich zu dem Kerngedanken, den man meiner Meinung nach bei Überlegungen zum Fortschritt in der Medizin berücksichtigen muss. Auch wenn die zugrunde liegende nomologische Aussage oder zugrunde liegende nomopragmatische Aussage richtig ist und mit allerbester wissenschaftlicher Expertise entstanden ist, bedeutet das keinen Garantieerfolg für die technologische Regel. Es können aus wahren nomologischen und nomopragmatischen Aussagen technologische Regeln abgeleitet werden, die sich als ineffektiv erweisen. Und umgekehrt, eine hocheffektive technologische Regel kann ganz ohne nomologische und nomopragmatische Aussagen gefunden werden, beispielsweise durch klinische Überprüfung von Zufällen, durch systematische Evaluation von Handlungen. Insofern sind, und das ist der Kern der Problematik, nomologische Aussagen weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für die Ableitung von technologischen Regeln. Decades on the Brain, dieses Beispiel, verdeutlicht das. Eine enorme Vermehrung von nomologischen und nomopragmatischen Aussagen haben diese Anstrengungen gebracht, aber sie haben zu keiner einzigen neuen technologischen Regel in der Psychiatrie geführt. Und die neuen technologischen Regeln in der Psychiatrie kamen aus der Versorgungsforschung. Ich würde mal sagen, das ist nicht Hightech, sondern Low-Tech. Also jedenfalls hat es nicht unbedingt etwas mit den Decades of the Brain zu tun. Es wird übrigens noch komplizierter, wenn man versucht, technologische Regeln in der Praxis anzuwenden. Mit einer technologischen Regel, selbst wenn sie sich als effektiv erweisen sollte, ist eben nicht alles in der ärztlichen Handlung entschieden und damit auch nicht die Frage, ob es ein Fortschritt ist, ob eine technologische Regel ein Fortschritt ist. Denn die Anwendung einer technologischen Regel im Einzelfall bei einem konkreten Patienten ist ein weiterer, komplexer Schritt. Es ist die Frage zu beantworten, ob der Patient unter diese technologische Regel fällt, was die technologische Regel von sich aus nie beantworten kann. Dazu bedarf es der Urteilskraft. Das hat wie kein anderer so überzeugend auf den Punkt gebracht wie Immanuel Kant, der eben sagte, dass für die Urteilskraft nicht wiederum Regeln gegeben werden können, wonach sie sich in der Subsumption zu richten habe, weil das ins Unendliche gehen würde. Zitat Ende. Also, selbst wenn ein Patient unter eine Regel fällt, ist nicht klar, ob sie angewendet werden soll. Denn technologische Regeln beziehen sich zumeist auf bestimmte isolierte Zustände, während die Patienten heutzutage häufig an mehreren Erkrankungen leiden, die ihrerseits Einfluss auf die Resultate der jeweiligen technologischen Regeln nehmen. Es ist zu klären, ob der Patient darunter fällt, gibt es Unverträglichkeiten, gibt es Kontraindikationen, gibt es eine bestimmte Konstitution oder sonstige mögliche Effekte. Kurzum, für die praktische Umsetzung einer Regel und damit für den wirklichen realisierten Fortschritt in der Medizin sind zahlreiche Singularaussagen zum Patienten zu berücksichtigen, die eine technologische Regel von Haus aus überhaupt nicht enthalten kann. So kann es sein, dass sich bestimmte hochwirksame technologische Regeln bei Patienten nicht anwenden lassen und damit eben für diese Patienten keinen Fortschritt darstellen. Meine Damen und Herren, das Beispiel verdeutlicht: von der nomologischen Aussage, Insulin reduziert Blutzucker, bis zur konkreten Therapieempfehlung im einzelnen Fall, nehmen Sie Insulin, ist es ein weiter Weg mit mindestens 4 Zwischenschritten. Und der Charakter einer ärztlichen Entscheidung ist ein ganz anderer als der Charakter einer nomologischen oder nomopragmatischen Aussage oder auch einer technologischen Regel. Ich komme zu einem Zwischenfazit. Erstens, Voranschreiten ist nicht automatisch Fortschritt in einem gewerteten Sinne. Zweitens, das beliebte Vorhaben, die jeweilige Wertung eines Fortschritts durch eine verkappte Geschichtstheorie zu ersetzen, ist nicht überzeugend und selbstentmündigend. Drittens, zwischen medizinischer Erkenntniswissenschaft und praktischer Medizin, zwischen Episteme und Techne ist zu unterscheiden. Das schlichte Voranschreiten in der Episteme ist von weiteren Faktoren abhängig, um ein Fortschritt in der Techne zu werden. Und Fortschritte in der Techne können auch ohne solche in der Episteme stattfinden. Das liegt eben an den Unterschieden zwischen einer nomologischen, nomopragmatischen Aussage, einer technologischen Regel und eben einem Handeln im Einzelfall. Was bedeutet das alles für den medizinischen Fortschritt? Naja, eines scheint mir klar zu sein, er kommt wohl nicht zwanglos. Aber wie kommt er denn dann? Und damit sind wir beim Thema unserer Veranstaltung. Oder wie die Veranstalter fragen, was ist notwendig, um die Anwendung des medizinischen Fortschritts zu unterstützen? Bereits die Formulierung finde ich hochinteressant. Die Anwendung des medizinischen Fortschritts. Ich behaupte, wenn medizinischer Fortschritt nicht angewendet wird, ist er kein Fortschritt. Nur angewendeter ist ein Fortschritt. Das andere mag einer für die Wissenschaft sein, aber eben nicht für die Patienten. Nun, ich will nicht die ganze Konferenz vorwegnehmen, aber zumindest einige Hinweise zum Fortschritt in der Medizin beisteuern. Erstens, ohne eine Analyse der Komplexität des medizinischen Fortschritts soll man gar nicht erst versuchen, ihn zu beschleunigen. Wenn der Weg von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu effektiver Handlung mit vielen Zwischenstationen belastet ist, dann muss man sich meiner Meinung nach allen Stationen widmen. Man muss sich aller dieser Stationen bewusst sein und man muss auf allen Ebenen darauf reagieren. Man muss sich allen Schritten widmen, kurzum, man ist bei dem Thema translationale Medizin. Zweitens, uns droht nicht nur ein verzögerter Fortschritt. Ich glaube auch, wir haben das Problem des voreiligen Fortschritts, der voreiligen Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Handlungen, die sich dann eben nicht als effektiv erweisen. Und wir wissen, die moderne Medizin ist leider vor Modeerscheinungen nicht geschützt. Medikamente haben sich nach beschleunigter Zulassung nicht selten als unwirksam erwiesen. Ich denke an die zahlreichen neuen Medikamente in der Onkologie, wo es jetzt die ersten Reviews gibt. Und die sagen, naja, von den etwa 50 Medikamenten, die sehr schnell zugelassen wurden, erweisen sich dann doch viele gar nicht als so effektiv wie erhofft. Kurzum, wir müssen nicht nur den verzögerten, sondern auch den zu schnellen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Fortschritt bedenken. Dritter Punkt, wenn wir das nicht bedenken, dann droht die Gefahr eines therapeutischen Nihilismus. In diesem Fall rühmt man sich wachsender nomologischer Aussagen, ohne dass das praktische Konsequenzen in der Medizin hätte. Viertens, bei der Förderung eines gewichtigsten Fortschritts darf die Wissenschaft ihre wichtigste Eigenschaft nicht vergessen, oder die wichtigsten Eigenschaften, nämlich Skepsis und Kritik. Das tut sie aber zuweilen. Bei der Einwerbung von Drittmitteln verstößt die forschende Medizin meiner Meinung nach regelmäßig gegen ihre Grundtugenden. Stattdessen feiert sie sich selbst unangemessen. Und ich glaube, dieses unkritische Verhalten, vor allen Dingen im Fall von Antragstellungen, ist nicht fortschrittsfördernd. Die schlichte Gleichung, wir brauchen nur mehr Forschung und dann wird es den Patienten schon besser gehen, ist unterkomplex. Und ich möchte daran erinnern, es ist letztlich eine Selbstentmündigung, das Gegenteil vom Versprechen der Moderne, nämlich die Autonomie. Der Vollstrecker historischer Gesetzmäßigkeiten schafft sich im Grunde selber ab. Und nichts anderes, glaube ich, ist der naive Fortschrittsoptimismus. Fünftens, das Belohnungssystem muss der Komplexität des Fortschritts angemessen sein, was es meiner Meinung nach nicht ist. Denken Sie an die Impact-Faktoren für neurophysiologische oder neurodegenerative Publikationen oder neurogenetische Publikationen. Die sind enorm. Und denken Sie mal an das Belohnungssystem für Versorgungsforschung. Und wenn Sie jetzt aber erinnern, was in der Psychiatrie in den letzten Jahren den Fortschritt gebracht hat, dann waren es eben nicht das, was mit hohen Impact-Faktoren bedacht ist, sondern die Versorgungsforschung, deren Impact-Faktoren zuweilen im homöopathischen Bereich liegen. Ich bin der Meinung, das Belohnungssystem muss dem Fortschritt in der Medizin angepasst werden. Sechstens, es gibt vermeidbare und unvermeidbare Hindernisse. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass die wissenschaftstheoretischen Unterschiede, der Unterschied zwischen Episteme und Technik, meiner Meinung nach unvermeidbar ist. Das heißt, das werden wir nicht überwinden können, sondern darauf müssen wir reagieren. Das ist eine unvermeidbare Schwierigkeit, die sich nicht ändern wird. Übrigens auch nicht, wie man es jetzt im Augenblick wissenschaftstheoretisch versuchen, durch die personalisierte Medizin. Es gibt Versuche in der personalisierten Medizin, das zu überwinden, nach dem Motto, die Erkenntnis ist automatisch der Fortschritt. Da wäre ich sehr skeptisch. Auch das muss meiner Meinung nach evidenzbasiert überprüft werden. Es gibt allerdings veränderbare Schwierigkeiten. Das sind die juristischen und die ethischen. Die sind ja grundsätzlich von Menschen gemacht und die kann man verändern. Ich glaube, dass man das sicherlich im einen oder anderen Fall auch machen kann. Also ich denke mir, die jetzigen Regulierungen zur Forschung am Menschen, klinischen Versuchen, kann man in einem oder anderen Bereich durchaus schlanker machen. Aber die Grundsatzentscheidung, die dahinter steckt, dass menschenrechtsbasierte Staaten sagen, es gibt unverhandelbare Rechte für Patienten, die wir eben nicht einem beschleunigten Fortschritt opfern können. Ich glaube, diese Grundentscheidung, Entscheidung steht nicht ernsthaft zur Debatte. Das heißt, bei den veränderbaren Schwierigkeiten können wir sicherlich das ein oder andere schneller machen, aber die Grundentscheidung, wir können nicht den Fortschritt unter Verletzung der Menschenrechte vorantreiben, ich glaube, die steht nicht ernsthaft zur Debatte. Vielen Dank.
Der Medizinethiker Urban Wiesing von der Eberhard-Karls-Universität Tübingen stellte die Frage, wie kommt der Patient zum medizinischen Fortschritt? Tja, die Frage steht nun im Raum und sucht weiter nach Antworten. Hilfestellung leisteten Wiesing im Anschluss die Kinderärztin Annette Grüters-Kieslich aus Heidelberg und der Altersmediziner Cornel Sieber aus Nürnberg. Beide haben, wie Wiesing, darüber auf Einladung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Berlin diskutiert. Die Gesprächsrunde leitete der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Warder.
Beschreiben Sie doch mal das ideale, wenn es das gibt, Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Was für ein Verhältnis muss zwischen beiden bestehen, sollte bestehen, damit das eine Beziehung ist, die ja letzten Endes zu dem Erfolg führt, zu dem sie führen soll, zu einem Therapieerfolg. Frau Grüters-Kieslich, wie sollte das Verhältnis zwischen Ärztin und Patient sein?
Ja, am liebsten würde ich jetzt zitieren Bernard Lone, einen Kardiologen aus Boston und Friedensnobelpreisträger. Ich sage mal, ganz richtig kriegt das Zitat wahrscheinlich ohne Papier jetzt nicht hin. Bernard Lone sagt, am Ende des Tages sucht man immer in dem Arzt einen Menschen, der versteht und zuhört und dann eine Entscheidung trifft, die die beste ist im Sinne des Patienten und die auch vermeidet, dass, obwohl es keine Aussicht mehr gibt, unnötige Dinge angewendet werden, die den Patienten nur quälen und ihm nichts nutzen. Ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten, was darauf beruht, dass der Arzt, der den Patienten immer beraten muss, ich glaube, so wunderbar das Paradigma des Shared Decision Makings ist. Und natürlich ist eine Aufklärung wichtig. Und der autonome und partizipative Patient ist ein wichtiges Paradigma. Aber am Ende kommen die Menschen zu uns, den Ärzten, und suchen auch einen Rat. Weil das Shared Decision Making eben Grenzen hat, die dadurch entstehen, dass das Wissen, was eben da ist, nicht unendlich sein kann beim Patienten.
Kurz nachgefragt, ein guter Arzt, eine gute Ärztin, wie nah ist die dran am medizinischen Fortschritt? Ist das eine Voraussetzung, um ein guter Arzt zu sein?
Selbstverständlich, weil wenn ich mich entkoppelt habe vom medizinischen Fortschritt und nicht dem anderen Paradigma des lebenslangen Lernens als Arzt mich dem verweigere und nicht intrinsisch motiviert und nicht, weil es irgendwelche CME-Credits gibt, mich immer weiter fortbilde, dann kann ich kein guter Arzt und keine gute Ärztin sein, weil der Fortschritt in der Medizin ist einfach rasant. Und ich muss dort, deshalb gibt es ja up-to-date bleiben, damit ich dem Patienten wirklich qualifiziert eine Expertenmeinung auch abgeben kann.
Herr Sieber, zuerst einmal, wie sind die Patienten, die ich betreue? Ich bin vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen. Da war das Durchschnittsalter 79 Jahre in der Akutgeriatrie. Letztes Jahr war es 84,2. Also das ist, wenn Sie so wollen, der demografische Wandel. Ich habe die Patienten und Patienten, die zu uns kommen in einer Akutgeriatrie, Alter habe ich genannt, wir kodieren im Moment 8,1 Diagnosen. Das heißt, ich habe Patienten, die kommen wegen etwas Akutem ins Krankenhaus, das ist eine Indexdiagnose, DRG-relevant, und dahinter haben sie 7 Diagnosen. Und die Kunst, und ich glaube auch das, was der Patient von mir erwartet, ist, wie bette ich diese akute Problematik in diese Multimorbidität hinein. Das ist eine Frage vielleicht, wie kommt der Fortschritt dann aus einer Krankheit zum Patienten. Ja. Und etwas plakativ gesagt, ich frage eigentlich immer beim Erstkontakt während der Anamnese, was stört, was belastet Sie am meisten? Und die Menschen können das sogar, wenn sie kognitiv etwas eingeschränkt sind, ein Drittel haben innerhalb dieser Multimorbidität bei mir auch eine kognitive Einschränkung, können das eigentlich sehr genau sagen. Und anhand dieser Problemstellung versuchen wir dann die Diagnostik und die Therapie herum zu büscheln.
Sie haben jetzt beide sehr stark die, ich sag mal, menschliche Komponente betont. Dass das Wissen da sein muss, aber es muss das Eingehen auf den einzelnen Patienten, auf die einzelne Patientin da sein. Das Einfühlungsvermögen setze ich jetzt hinzu. Wie kommt es, dass wir umgekehrt oft den Eindruck in der Öffentlichkeit vermittelt bekommen, dass genau das vielen Ärzten im Alltag fehlt? Frau Grütters-Gieslich.
Also ich sehe zwei Hauptfaktoren da, und das eine ist wieder, ich sag mal, die politischen, ökonomischen Rahmenbedingungen, die einfach dazu geführt haben, dass die Zeit, die da sein muss, um sich wirklich auch auf den Patienten einzulassen, auch Gespräche zu führen, die lang genug sind, um sozusagen auch die Basis zu haben, zu beraten, fast gar nicht mehr möglich sind bei der Taktung, die sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich jetzt stattfinden muss. Das andere ist die Ausbildung in der Medizin, die eben lange Zeit, also wenn ich so an mein Studium auch zurückdenke, faktenbasiert erfolgt ist und ohne jegliches Lernen von Gesprächsführung mit Patienten. Das hat sich ja Gott sei Dank jetzt gewandelt mit der Einführung der Modellstudiengänge. Das ist auf einem guten Weg, dass sich das bessert. Aber ich glaube, das sind für mich in der Analyse die beiden Hauptfaktoren. Einmal das Fehlen von Zeit und auch, ich sag mal, das Einstimmen in der Ausbildung darauf, dass das so wichtig ist und wie man das auch macht.
Ja, ich glaube, die Ausbildung, die wir haben, das gilt natürlich alles anders nur für Deutschland, ist ja primär eine organzentrierte Medizin, die vorab defizitorientiert ist. Ich mache das an einem Beispiel. Sie haben einen Herzinfarkt, Sie haben einen Abfall der Auswurfsfraktion, Sie gehen einen Beta-Blocker Sekundärprophylaxe und messen dann einfach, wie viel das wieder besser wird. Also dieser binäre Zugang oder fast im Newtonschen Sinne Aktio gleich Reaktion ist eigentlich nur dann möglich, wenn Sie erstens alles kennen und wenn Sie nur etwas haben. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe 8 Diagnosen bei den Patienten, die ich betreue. Und da geht es eigentlich viel weniger um eine organzentrierte Problematik. Es geht um Syndrome, geriatrische Syndrome, Sturzsyndrom. Sie haben zwar einen klaren Zustand, jemand ist gestürzt auf eine Schenkelhalsfraktur, aber Sie müssen quasi nach hinten wieder aufdröseln, was sind alles die Risikofaktoren. Ja. Also diese organzentrierte Medizin ist das vielleicht, wo dann die Patienten und die Angehörigen stört, wenn sie im Diskurs mit ihnen nur das ansprechen. Wenn sie das Syndrom haben mit dem Sturz, dann kommen sie auf ganz andere Ebene. Weshalb ist jemand gestört? Ist das häusliche Umfeld? Wie geht das im häuslichen Umfeld? Kann dieser Mensch noch alleine leben und so? Und dann fühlen sie sich, glaube ich, mehr aufgehoben in ihrer Ganzheit. Ich glaube, das ist vielleicht ein Zugang. Und was wir dann haben, das ist, ich sage immer, der MRI des Altersmedizin ist das therapeutische Team, weil eben alle diese Facetten hineinspielen, kann ich das ja nicht nur alleine machen, also im Sozialdienst, die Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, bei uns die Neuropsychologie, ganz wichtig natürlich eben der Sozialdienst, eventuell Logopädie und, muss auch sagen, nicht nur, weil ich am katholischen Krankenhaus arbeite, aber bei älteren Menschen auch sehr häufig die Spiritualität, die wieder im holistischen Zugang zu diesen Menschen eine Rolle spielt. Und ich glaube, wenn Sie das anbieten können, schwierig im heutigen System, gebe ich zu, dann fühlt sich der Patient vermutlich in seiner Gesamtheit besser aufgehoben.
Jetzt bringen wir vielleicht den Fortschritt als Begriff nochmal ein. Ich stelle jetzt mal die These auf, der werden Sie wahrscheinlich erstmal zustimmen, dass ein Arzt oder Ärztin auch Mittlerin ist zwischen medizinischem Fortschritt und Patient und die Frage beantworten muss, wie viel medizinischen Fortschritt braucht ein Patient? Umgekehrt, wie viel verträgt er an medizinischem Fortschritt? Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel festmachen, wo in der Behandlung, in der Therapie, die Sie erlebt haben, die Sie mitgestaltet haben, vielleicht Herr Sieber zuerst, wo so eine Abwägung stattgefunden hat. Es gibt einen medizinischen Fortschritt, da ist etwas, das war vor 2-3 Jahren noch nicht da, das könnten wir jetzt machen. Tun wir das nicht?
Ich nehme das Beispiel Kolonkarzinom, das ist Alter bei Diagnose im Moment etwas über 70 Jahre, also eine Erkrankung des älteren Menschen. Das addiert sich jetzt auf alles, was ich vorher gesagt habe. Und dann muss ich ja im Gespräch mit der Patientin, mit dem Patienten versuchen zu eruieren, wie bettet sich das ein in die Zielgrößen. Ältere Menschen haben ja auch andere Ziel- und Zeitgrößen. Ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede zur Pädiatrie. Mhm. Wir haben ja viele Dinge, die ähnlich sind. Also wir müssen immer das Sozialfeld beide auch mit integrieren. Ist so, also was bedeutet jetzt ein Kolonkarzinom, wo ich sagen würde, das braucht eine größere Operation? Und jetzt, im Gegensatz zum 50-Jährigen, würde ich das einbinden, wie sind die anderen Komorbiditäten und so weiter. Und dann müssen wir da eine Lösung finden. Wenn Sie jetzt einen 70-jährigen Menschen haben, der hat relativ wenig Komorbidität, dann hat er im Moment eine durchschnittliche Lebenserwartung zusätzlich noch von 16 Jahren, wenn es eine Frau in Deutschland ist. Ich sage immer, je älter sie sind, je größer ist die Chance, dass sie noch älter werden. Also das ist irgendwie gerecht. Und das müssen Sie natürlich einbinden. Und so müssen Sie eigentlich sehr individualisiert einen Therapieplan machen. Und der beginnt natürlich schon bei der Diagnostik. Es hat ja keinen Sinn, dass ich eine größere invasive Diagnostik mache, wenn ich nicht final mir schon überlege, was mache ich, wenn diese oder diese Lösung herauskommt, weil das würde ja ganz völlig andere Therapiestränge bedingen.
Frau Güters-Kiesli.
Also ich habe mich schon als Studentin mit dem Thema Früherkennung von seltenen Erkrankungen bei Kindern beschäftigt, Neugeborenen-Screening. Dass also populationsweit jedem Kind Blut abgenommen wird, um sehr seltene Erkrankungen zu erkennen. Und das, finde ich, ist ja überhaupt eine der Erfolgsstories in der Medizin, dass es gelingt, mit einem Bluttest am 5. Lebenstag eine Krankheit 100%ig zu erkennen, zu behandeln und damit deletäre Folgen einer mentalen Retardierung komplett zu vermeiden. Also das war für mich ein Einstieg in die Medizin, für den ich sehr dankbar bin, weil es mir auch das Urvertrauen mitgegeben hat, dass Forschung wirklich was nutzt und richtig was nutzt. Und da aber auch dann die Gratwanderung immer hinzukriegen zwischen, was kann ich denn noch alles in diesem Blutstropfen erkennen und was werde ich durch Veränderungen wie eben Möglichkeiten der Gendiagnostik jetzt schon erkennen können und in Zukunft noch erkennen können. Und diese Gratwanderung zu machen, was empfehle ich, was eingeführt werden soll, was ist sinnvoll? Immer gemessen daran natürlich, dass dann auch eine Therapie da sein muss. Das ist was, was im Raum steht. Aber wenn dann von der Gesellschaft oder Gesellschaften der Anspruch kommt, ja, aber wenn es Dinge gibt, die man erkennen kann, für die es keine Therapie gibt, aber dann die Familie beraten kann, weil das eben eine deletäre Erkrankung ist, dass es dann kein zweites Kind mehr geben muss, dann wird es schon schwierig. Und dann ist man auf der Gratwanderung mit der Ethik, was steht mir als einzelner Ärztin und was steht uns an Gesellschaft zu, dort an Fortschritt an die Menschen heranzubringen. Und dazu brauchen wir immer einen gesellschaftlichen Diskurs, der mir hier in diesem Land leider viel zu kurz kommt.
Wir sind jetzt ja schon einen Schritt nach vorne gegangen und schauen jetzt in die Zukunft. Wir sehen, wie rasant sich die Medizin entwickelt. Wenn sich die technologischen Möglichkeiten verändern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, verändert sich der Arztberuf auch? Ist der Arztberuf künftig so eine Art Gesundheitsinformatiker?
Also natürlich verändert jeder Fortschritt und jeder technologische Fortschritt jeden Beruf. Und so verändert das auch den Arztberuf. Auch der Umgang jetzt, ich sag mal, mit Laborwerten und vor 40 Jahren ist ein völlig anderer im Arztberuf. Auch das, viele Ärzte machen eine Medizin, die laborwertdominiert ist. Auch das ist ja schon eine gewisse Fehlentwicklung in der Medizin.
Zeig mir deine Laborwerte und ich sag dir, wer du bist.
Ja, und genauso ist es mit, ich sag mal, der Digitalisierung. Diese Risiken gibt es da auch, Risiken und Nebenwirkungen. Dennoch glaube ich, dass in der Summe natürlich die Digitalisierung auch zum medizinischen Fortschritt beitragen wird. Das bezweifelt niemand. Es wird bezweifelt, wie groß dieser Fortschritt sein wird und dass die Validität von einfach randommäßig erhobenen zufälligen Daten natürlich große Limitationen hat, aber dass ein Mehr an Input bei qualifizierter wissenschaftlicher Analyse auch zu einem größeren Output erstmal führt, ist auch klar. Wie wir das dann einsetzen für den Patienten oder für die Gesellschaft, ist eine davon zu trennende Frage. Aber es wird glaube ich, das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht ändern, weil es bleibt dabei. Wenn ein Mensch zu einem Arzt geht, dann möchte er einen Rat. Und ob der Rat darauf beruht, dass man eigentlich nichts in der Hand hat, wie vor 100 Jahren, sondern empirisch irgendwas sagt und tut, oder ob es datenbasiert und immer mehr datenbasiert ist, ändert sich im Arzt-Patienten-Verhältnis, glaube ich, nicht. Sondern es macht was mit den Menschen, die Ärzte und Ärztinnen sind, weil sie sich dieser Herausforderung stellen müssen. Und genauso wie ich finde, dass jeder lernen muss, wirklich lernen muss, auch die basalen grundwissenschaftlichen Dinge kennen muss, um qualifiziert zu behandeln, genauso glaube ich, dass die zukünftigen Generationen auch die, ich sag mal, Möglichkeiten der Informationstechnologie besser kennen müssen als wir, weil sie müssen ja die Dinge bewerten. Und wie können sie das bewerten, wenn sie kein Know-how haben in der Informationstechnologie?
Ich halte mal ganz kurz gegen und sage so, wir haben schon darüber gesprochen, in vielen Fällen jetzt die Situation, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht so empathiebasiert ist, wie es sein sollte. Jetzt kommt zusätzlich eine Menge Datenauswertung dazu. Die Rolle von Laborwerten war schon groß, wird vielleicht noch größer. Wir reden über genbasierte Diagnosen. Ich weiß gar nicht, ist dann nicht eigentlich der Trend dazu, dass es noch weniger persönlich wird, weil einfach die Ärztinnen und Ärzte nur noch mit Daten arbeiten und zu gar nichts anderem mehr kommen? Frau Grütters-Kieslich?
Nein, ich glaube das wirklich nicht, weil ich sage mal, auch diejenigen, die den Arztberuf wählen und nicht Biologe, Biochemiker oder andere grundlagenwissenschaftliche Fachrichtung einschlagen, machen das ja, weil sie diese, ich sage mal, Anwendungsorientierung im Auge haben. Wenn ich die Studierenden hier an der Charité gefragt habe am ersten Tag, wer von euch möchte Arzt oder Ärztin werden, dann haben 100% aufgezeigt. Natürlich, das ist eine Motivation, die eine andere ist als ein grundlagenwissenschaftliches Studium oder ein Studium der Informatik.
Interessant, dass wie viele am Ende des Studiums das noch gesagt haben.
Also ich sag mal, viele werden es nicht, aber das sind dann oft hochindividuelle Bedingungen, warum sie einen anderen Weg wählen. Mancher merkt auch, dass man nicht geeignet ist zum Arzt oder Ärztin. Das wäre schöner, wenn unser Studium so ausgelegt ist, dass man es ein bisschen früher merkt und nicht erst am Ende des Studiums. Aber wenn ich die Abbruchrate bei den Juristen sehe, dann ist das super gut, wie das bei den Medizinern ist. Da mache ich mir grundsätzlich gar keine Sorgen. Aber nochmal zu dem Verhältnis. Also das, was immer so an die Wand gemalt wird, der wissenschaftlich orientierte Arzt oder gar der wirklich gute Wissenschaft macht, der hat sich entfernt vom Patienten und ist entmenschlicht. Das ist nicht der Fall. Und ich habe mich immer interessiert auch für die biologischen oder genetischen Grundlagen von Übergewicht bei Kindern. Dann haben wir da was rausgefunden und das ist eine seltene Erkrankung. Aber ich werde den Tag nie vergessen, als wir den Eltern diese Diagnose eröffnet haben als Wissenschaftler, wie dankbar die waren, weil sie gesagt haben, sie nehmen eine solche Last von unseren Schultern, weil uns wurde immer gesagt, wie gehen Sie mit Ihrem Kind
um? Es liegt nicht an uns.
Ihr Herangehen, ihr nüchternes Herangehen zu sagen, wir wollen diese Untersuchung machen und jene Untersuchung, das ist uns wichtig. Und ich glaube, es ist die Frage, wie Ärzte, die wissenschaftlich arbeiten oder viel mit Big Data arbeiten, wie sie mit dem Patienten umgehen und ihm das vermitteln. Das ist das Entscheidende.
Herr Sieber, stimmen Sie zu?
Ja, also zuerst wegen Fortschritt. Da muss ich natürlich sagen, das besteht zwischen unseren beiden Fächern ein großer Unterschied. Wir haben natürlich das Problem, dass wir praktisch Fortschritt auch für innovative Substanzen einsetzen, die eigentlich nie an der Gruppe getestet ist, die ich betreue. Weil bei den meisten RCTs werden hochbetagte Leute ausgeschlossen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Es gibt bei der EMA, ist ja schon länger, dass Medikamente bei Kindern und Jugendlichen getestet werden müssen. Und da gibt es zwar eine Taskforce, aber ich sehe nicht, dass das schon sehr viel umgesetzt hat. Und das wird eine große Herausforderung sein, weil der Großteil der Leute, die wir betreuen werden, auch jetzt schon betreuen mit Medikamenten, kriegen Medikamente, an denen sie nie getestet wurden. Das ist natürlich eines der großen Probleme. Und deshalb bin ich schon mal kritisch, wie der jetzige biomedizinische Forschung direkt auf Hochbetagte umgesetzt werden kann. Jetzt aber zu Ihrer anderen Frage, Digitalisierung, Big Data und Veränderung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Zuerst einmal muss ich ganz offen sagen, bin ich etwas kritisch gegen Big Data. Es ist im Moment so ein Hype, aber ich mache das sehr plakativ. Wenn Sie ins Naturhistorische Museum gehen, und bin da sehr gerne gegangen, und dann gab es diese, bei der Insektenabteilung, diese großen Kästen, und dann haben sie diese Schubladen herausgezogen und haben diese wunderschönen tropischen Schmetterlinge gesehen. In einer Schublade hat es 30 von den gleichen aufgespießt gehabt. Und ich habe mir immer schon als Knabe gedacht, weshalb braucht es 30, hätte auch nicht einer gereicht. Und das ist bei mir manchmal so ein bisschen die Frage bei Big Data, wir müssen ja Fragen dahinter haben. Also nur die Sammelwut per se. Und da haben wir ja vorher schon gehört, ich bin überzeugt, dass daraus etwas kommen wird. Das wird aber subsidiär, das wird ein Teil des biomedizinischen Fortschritts sein. Aber ich finde schon, wir müssen auch Fragen, Theorien, sehr schön gesagt, dass wir fragen müssen und auch kritisch sein müssen, an diese Daten herangehen. Was ändert das jetzt vielleicht in der Betreuung des Arztes? Da bin ich gleicher Meinung mit Ihnen. Ich glaube gar nicht so viel, weil die Frage ist, wie Sie das ja dann dem Patienten vermitteln. Ja. Und gerade in der Betreuung hochbetagter Menschen dürfen wir diesen Arzt-Patienten-Kontakt überhaupt nicht unterschätzen. Vor allem die Hausärzte sind häufig einer der wichtigsten Sozialkontakte für diese Menschen. Also deshalb ist es ganz wichtig, was die denen vermitteln. Es gibt andere Bereiche der Digitalisierung, wo es eine Riesenhilfe ist. Also gerade bei Multimorbidität, komplexe Strukturen. Ich frage immer meine Patienten, hätten sie etwas gegen die Gesundheitskarte? Ich habe noch keinen gehört, der das nicht möchte von den Hochbetagten. In meiner Sprechstunde, wo ich glaube doch überdurchschnittlich Intelligente kommen, würde ich sagen, ich habe geschaut, vermutlich 30% kommen bei der ersten Konsultation und haben einen aktuellen Medikamentenplan bei sich. Also für all diese Dinge wäre das eine Riesenhilfe. Also ich glaube, es ist eine ganz breite Palette. Das wird sich wie bei anderen Entwicklungen, wird es seinen Weg finden. Im Moment dünkt mich, hat man doch für mich ein bisschen zu stark das Gefühl, dass das jetzt die Lösung der meisten wissenschaftlichen Fragestellungen sein wird.
Frau Güttert-Kieslich.
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen diesen Daten, die man irgendwie wild captured, die Patienten oder Menschen freiwillig zur Verfügung stellen, oder, ich sag mal, wissenschaftlich erarbeiteten Daten, oft unter dem großen Begriff auch Omics-Daten zusammengefasst. Und da bin ich in der Tat der Meinung, dass das wirklich einen großen Erkenntnisgewinn bringen wird und es ja heute schon tut. Wenn ich über seltene Erkrankungen arbeite und eben aus der großen Gruppe der Patienten, von denen man gar nicht weiß, was sie haben, Kindern, dann die herausfische, wo ich durch Genetik oder andere Omics sagen kann, daran liegt's. Und dann oft nach Jahrzehnten eine Behandlung finde, dann ist es doch ein Riesenfortschritt, als diese Menschen in dieser Masse zu lassen, von denen man nicht weiß, wie man es angehen soll. Und wenn ich das extrapoliere ich dann immer und sage, ja, wenn wir in Tumorentitäten suchen nach speziellen Signaturen und die finden und neue Ziele finden für Therapien, dann ist es eigentlich nichts anderes, weil aus dem Tumor X werden dann ganz viele unterschiedliche Tumoren und ich kann gezielt behandeln. Und ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt unser Auftrag in der Medizin, weil wir haben ja bei allen Therapien unendlich hohe Prozentsätze an Therapieversagern und machen es trotzdem die ganze Zeit immer weiter. Und was man Patienten damit zufügt, dass man Therapien einfach immer weiterführt, weil man nichts anderes hat, obwohl man merkt, sie nützen gar nichts. Das müsste man wirklich mal auch analysieren. Im Gegensatz zu dem, wenn man jetzt immer sagt, nee, wir wollen Fortschritt, bringt es das überhaupt, ist nur ein kleiner Fortschritt. Also das, was man eigentlich macht im Gesundheitssystem, indem man einfach immer weiter therapiert, nur weil man nichts anderes hat.
Es kann natürlich aber auch wieder eine menschliche Komponente sein, dass Patientinnen und Patienten das fordern, dass sie halt einfach nicht damit klarkommen, dass sie nichts mehr zu therapieren sind und Ärzte dann durchaus vielleicht Dinge tun, von denen sie nicht überzeugt sind, dass sie was nutzen?
Also es schadet nicht, ist ja was Relatives. Also wenn ich als Arzt, wenn ich das mache, ich wollte gerade sagen missbrauchen lassen, aber das mache, was eigentlich gegen mein besseres Wissen ist, das schadet sowieso dem Patienten. Weil ich meine, das merkt er auch irgendwie, weil das einfließt in der Haltung, die man hat, wenn man selber nicht dran glaubt. Das merkt ein Patient und dann wird auch ganz schnell aufgegeben. Deshalb ein ehrlicher Umgang zu sagen, ja, man könnte jetzt dieses oder jene Medikament einsetzen, aber wir wissen, es wirkt eigentlich.
Also auch
nicht.
Ein ehrlicher Umgang mit den Grenzen des Fortschritts.
Absolut.
Haben wir es am Ende vielleicht auch mit einer Bildungsfrage zu tun? Dass also je gebildeter ich bin, desto mehr habe ich Zugang zu bestimmten Behandlungen, weil ich weiß, wo ich sie kriege, wie ich sie erfragen kann, auch wie ich die Ärzte in meinem Sinne einsetze, in Anführungszeichen. Und die andere Frage auch, wissen die Patienten heute wirklich mehr als früher?
Die erste Frage ist, glaube ich, kurz zu beantworten mit einem knappen Ja. Und das war auch immer so. Da dürfen wir uns doch gar nichts vormachen. Natürlich ist dort eine hohe Korrelation mit dem Bildungsstatus von Patienten, welche Informiertheit sie haben und welche Chancen sie haben, sich einen Experten zu suchen. Das ist so und das wird auch so bleiben. Ist er heute informierter, der Patient? Ich würde sagen, ja. Also ich sage mal zum Beispiel für den Mittelstand, so Bildungsmittelstand ist es durchaus so, weil sie durch eben das Internet jetzt viel mehr Möglichkeiten haben, sich Informationen zu besorgen und sich eben auf einen höheren Stand des Wissens
zu bringen. Aber können die Leute damit umgehen? Also wenn ich bei Wikipedia lese, was ich alles haben kann?
Das wollte ich gerade sagen. Was nutzt es aber, wenn ich nicht, ich sag mal, so ausgebildet bin, also studiert habe oder einen akademischen Grad vielleicht habe, wenn ich das alles lese, was ich kaum verstehe, verbal und schon gar nicht verstehe im Sinne von, ich habe es verstanden, was damit gemeint ist. Und insofern ist man als Arzt und Ärztin dann oft Dingen ausgesetzt, dass vieles falsch verstanden wurde, nicht verstanden wurde. Und das mag sein, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis natürlich auch tangiert. Aber aus meiner Erfahrung ist es immer sehr leicht zu durchbrechen, wenn man sich dann die Mühe gibt, es wirklich angemessen zu erklären, was da herausgefunden wurde.
Ich frage einmal nach, heißt das, dass vielleicht die Autorität des Arztes, der Ärztin heute häufiger angezweifelt wird, weil die Patienten der Meinung sind, komm, muss nicht sagen, ich weiß sowieso selbst, was ich habe?
Das Arztbild wird sich verändern, aber es wird sich nur nicht verändern über die gebildeten oder sogenannten gebildeten Angehörigen, sondern eben auch, weil unsere jungen Kolleginnen und Kollegen nur noch nach Algorithmen arbeiten. Und was bedeutet das? Sie werden sehr viel mehr Zeit für Austausch, Information und Erklärung brauchen. Und da ist natürlich die Frage, werden wir das haben?
Jetzt würde ich gerne am Ende von Ihnen hören, was vielleicht noch besser werden kann in der Ärzteausbildung.
Das ist ein dickes Brett, wie die Ausbildung der Zukunft aussehen soll. Dass dort mehr Elemente eben auch was Kommunikation und Patientengespräch angeht, das ist Gesetz, das wird sein. Aber es gibt natürlich viele andere Dinge. Und da wir heute über den Fortschritt reden, wie sehr muss verankert sein in der Ausbildung eben, dass jeder Arzt eine solide grundlagenwissenschaftliche Basis haben muss, das ist genauso nötig wie die Kommunikationsfähigkeit. Wie man das dann alles in ein 5- bis 6-jähriges Studium einbettet, das ist ein dickes Brett, was man bohren kann. Aber diese Dichotomie, ich sag mal, zwischen Omics und bis zu patientenorientierter, gesprächsorientierter Behandlung, was mich immer stört, sind diese Dichotomien, die ständig aufgemacht wurden. Weil alles sind Elemente eben der gesundheitlichen Versorgung der Menschen. Und man kann nicht sagen, das eine ist gut oder das andere ist gut, sondern von allem gibt es wichtige Dinge, die integraler Bestandteil von Ausbildung, aber auch von Versorgung sein müssen.
Ja, mein Wunsch wäre natürlich als Altersmediziner, dass die Altersmedizin, die Geriatrie universitär besser verwurzelt wäre. Als ich vor 16 Jahren kam, deshalb kam ich, war das der einzige Lehrstuhl in Deutschland. Es gibt im Moment eine gute Handvoll. Und solange Sie natürlich ein Fach nicht universitär vernetzt haben, werden Sie weder in der Forschung noch in der Lehre das in die Breite bringen können. Es verbessert sich. Was ich, glaube ich, nicht mehr erleben werde, weil das ist eigentlich eine Situation seit der Antike. Altsein, Alter war nie so Hype. Und deshalb braucht es da politische Unterstützung. Und was ich aber leider bis zur Rente erleben werde, ist, dass ich halt doch wieder ab und zu das Wort Überalterung der Gesellschaft höre. was meiner Ansicht nach ethisch verwerflich ist.
Medizinischer Fortschritt und der Patient. Der Altersmediziner Cornel Sieber und Annette Grüters-Kieslich, Pädiaterin, unterhielten sich darüber auf einer Veranstaltung der Leopoldina in Berlin am 1. Februar 2018.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.